Meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, in unserem Markus-Evangelium von morgen kommen Jakobus und Johannes zu Jesus und bitten ihn um einen Kabinettsposten. Bei Matthäus ist es die Mutter, die die Söhne gerne als Minister sähe. Eine sehr menschliche Szene, möchte man meinen, besonders von meiner afrikanischen Perspektive aus. Mit Ministerposten kauft sich der Präsident die Loyalität seiner wichtigsten Anhänger. Sie werden zu seinen Kreaturen und abhängig von ihm. Jesus spielt dieses Spiel nicht mit und er nimmt den Vorfall nicht leicht. Offensichtlich haben die zwei noch nicht viel verstanden. Das Reich Gottes, die Gottesherrschaft, die Jesus verkündet, hat ganz andere Spielregeln. Es geht Jesus nicht um die Macht im üblichen Sinne, etwa darum, die Mächtigen vom Thron zu stoßen und sich selber darauf zu setzen, was das übliche, im Grunde genommen monotone Spiel durch die Jahrhunderte und Jahrtausende gewesen ist, sondern er wollte Macht und Autorität selber völlig verwandeln und auf den Kopf stellen. Bei unserem autoritären Regime hier in Simbabwe im südlichen Afrika wird jede unabhängige Kraft mit Argwohn angesehen, weswegen die Frage nach der Rolle der Kirche in der Politik hier sehr brisant ist. Ich kann nicht mehr zählen, wie oft ich Journalisten und diversen Reportern auf diese Frage Antwort geben musste. Selbstverständlich hat die Kirche etwas zu Politik zu sagen, auch wenn sie selber als Kirche, etwa durch ihre Hirten und Seelsorger, nicht nach Macht und Positionen der Macht strebt. Die Antwort Jesu an die Jünger ist ein hochpolitischer Text mit dramatischen Folgen für die Politik, würde man ihn wirklich verstehen und ernst nehmen. Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Bei euch aber soll es nicht so sein. Das ist wie ein Paukenschlag. Er gilt aber gar nicht den bösen Politikern und ihren ehrgeizigen Anhängern, sondern der Kirche, bei euch. Die Kirche soll das Reich Gottes bereits vorwegnehmen und jedenfalls im Ansatz darstellen, soweit das der Kirche, die bekanntlich die Kirche der Sünder ist, möglich ist. Die Kirche darf also nicht ein Abklatsch des Staates sein und wie ein Machtapparat funktionieren, sondern muss eine Art Gegenkultur sein und glaubhaft darstellen, dass es möglich ist, das Leitungsamt als Dienst auszuüben. Das ist nicht nur notwendig, wenn die Kirche wirklich Leib Christi und Volk Gottes sein will, es ist auch ein Zeugnis, das die Kirche der Welt und globalen Öffentlichkeit schuldet. In unserer Gemeinde, einer Arbeiter- oder vielmehr Arbeitslosengemeinde in Bara Harare, halten wir zurzeit die Wahlen für den Pfarrgemeinderat. Die Leute kennen sich mit Wahlen aus. Die letzten, die Wahl des Staatspräsidenten im Jahre 2008, endete blutig. Manch einer in der Gemeinde wurde blutig geprügelt von den Schlägertrupps der sogenannten herrschenden Partei. Die Sache ist keineswegs ausgestanden. Die Wunden sind noch da. Da ist noch viel Bitternis in den Herzen. Die Leute kennen ihre Feinde. In einer Hinsicht sollen unsere Wahlen innerhalb der Kirchengemeinde anders sein, in einen echten Kontrast bieten. Niemand darf für sich selber werben, Ehrgeizige sind ipso facto disqualifiziert. Nur die, die von anderen vorgeschlagen worden sind, sich aber selber nicht vorgeschoben haben, sind wählbar. Und was ist der tiefste Grund, warum die Gemeinde Jesu, die Kirche Gottes, anders sein und einen Kontrast bieten muss? Weil Jesus anders ist. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Dienen, was heißt das? Er ließ sich von den Menschen, den Armen und Geplagten, den Kranken und Besessenen gebrauchen. Er war nicht mehr Herr seiner Zeit. Sie belagerten ihn mit ihren Bitten und Wünschen, Nöten und Krankheiten bis zur Erschöpfung. So geht es einem Dienenden. Er ist nicht mehr Herr seiner selbst, seiner Zeit, seiner Kraft, er gehört anderen. Jesus ging in ein Haus und wieder kamen so viele Menschen zusammen, dass er und die Jünger nicht einmal mehr essen konnten. Als seine Angehörigen davon hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt zurückzuholen, denn sie sagten erst von Sinnen. Nur Markus berichtet diese anstößige Bemerkung. Die Armen und Bedürftigen, die Kranken, die Obdachlosen und Verwahrlosten, die ehrlichen Bittsteller und die nicht immer so ehrlichen professionellen Bettler, die unser Pfarrhaus belagern, können außerordentlich zäh und unnachgiebig sein. Ich kann die Verwandten Jesu gut verstehen, die ihn vor diesen Plagegeistern schützen wollten. Paulus, der Christus angezogen hat, spricht von dem täglichen Andrang und der Sorge für alle Gemeinden. Wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, der innere wird Tag für Tag erneuert, sagt er im 2. Korintherbrief. Jesus diente auch in einer anderen Hinsicht. Er konnte sehr wohl mit Gelehrten diskutieren, aber er predigte den Armen, das heißt den Normalbürgern, in ihrer Sprache mit Bildern aus ihrer Vorstellungswelt. Er verlangte nicht, dass sie zu seinem Niveau heraufklettern. Er verachtete sie nicht, wie die Schriftgelehrten, als ungebildet und roh. Er sprach in Gleichnissen aus ihrer Welt der Landwirtschaft, des Fischfangs, des Haushalts, des Handels und familiärer Sitten zu ihnen. Er passte sich ihnen an, war ihnen auch als Lehrer zu Diensten. Der Missionar erinnert sich an seine eigenen Plagen mit fremden Sprachen und ungewohnten Vorstellungswelten, seinen eigenen unbeholfen Versuchen, sich anzupassen, über die die Leute nur deshalb nicht lachen, weil sie zu höflich und gut erzogen sind. So hat Jesus schon durch die aufreibende Arbeit und Sorge um die Menschen sein Leben dahingegeben. Diese Lebenshingabe findet ihre Vollendung in dem Zusammenstoß mit der geballten Kraft der Sünde und des Bösen in der Welt, die ihn hinwegrafft in seinem Leiden und Tod. Jesaja spricht davon in der ersten Lesung von morgen. Er lädt ihre Schuld auf sich. Kardinal Newman spricht davon, dass Jesus diese Last nicht etwa leichter tragen konnte, wegen seiner Göttlichkeit und seinem göttlichen Wissen, sondern dass im Gegenteil seine Heiligkeit und Nähe zum Vater und Einheit mit dem Vater ihn unendlich sensibilisierte für das Böse und die Sünde, die ihn umso mehr schmerzt als uns. Die ihn umso mehr schmerzt als uns Dickhäuter. Dass seine vom Geiste erleuchteten inneren Augen ihn das Grauen der Sünde viel genauer sehen und erfassen lassen und so die Last der Sünde unendlich schwerer auf ihm lastet, als etwa auf uns mit unserem sehr oberflächlichen Sündenbewusstsein. Die Lesung aus dem Hebräerbrief sagt, dass er wie in allem in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat. Auch diese Last hat er getragen. Kupferstiche und frühe Fotografien des 19. Jahrhunderts zeigen uns europäische Reisende, Kolonialbeamte, Kaufleute, auch Missionare, die in Sänften getragen wären, während afrikanische Diener und Sklaven schwere Lasten schleppen. Jesus war so ein Lastenträger, so ein Diener und Sklave. Die Jünger und Jüngerinnen Jesu können eigentlich nichts anderes sein. Gewiss gibt es Autorität und Führungsaufgaben in der Kirche. Das heißt zunächst einmal Verantwortung und Sorge um das Wohl aller. Das haben so viele in unseren Führungsschichten, den sogenannten Eliten, noch nicht begriffen. Für allzu viele ist ein Ministeramt oder sonstige politische Verantwortung Zugang zu Reichtum und Wohlstand, Sicherheit und Prestige. Freilich, Korruption gibt es nicht nur in Harare und Kinshasa, Nairobi und Lagos, sondern, vielleicht besser verkleidet, auch in Washington und London, Berlin und Paris. Und Raubritter gab es nicht nur im Mittelalter, die gibt es in den Chefetagen der Banken, wie sich herausgestellt hat, auch heute noch. Weswegen das Gelübde der Armut, wenn es denn wirklich gelebt wird, so absurd es auch dem Zeitgenossen klingen mag, ein notwendiges Zeugnis ist, und ein Zeichen des Widerstands gegen den Götzendienst des Reichtums und der Macht. In diesen Tagen geht die 2. afrikanische Bischofssynode in Rom zu Ende. Ihr Thema war die Kirche in Afrika im Dienst an Versöhnung, Gerechtigkeit und Frieden. In der Tat warten die Christen und alle Menschen guten Willens in Afrika auf ein klares Wort, ein Wort der Wahrheit. Denn Wahrheit ist Mangelware in Afrika angesichts des Medienmonopols diktatorischer Regime, die schamlos ihre Lügenpropaganda verbreiten können. Wahrheit kommt vor Versöhnung. Versöhnung muss auf Wahrheit, auf ehrlichen Eingeständnissen von Sünden und Verbrechen gründen. Aber Worte allein tun es nicht. Sie müssen auf Taten, auf Lebenswirklichkeit, auf gelebter Gerechtigkeit gründen. Deswegen ist die Arbeit der Ordensfrau in einem Buschkrankenhaus genauso wichtig wie der Hirtenbrief des Bischofs. Die Reform der Kirche an Haupt und Gliedern auf eine wirklich dienende Kirche hin wird genauso wichtig sein wie die mit Sehnsucht erwarteten klärenden Worte des Papstes und der Bischöfe für ein neues Afrika. Christen sollten daran erkennbar sein, dass sie den Dienst suchen, nicht die Karriere, die Taufe, mit der Jesus getauft worden ist, nicht das Sitzen zu seiner Rechten oder Linken. So hat Jesus Jakobus und Johannes belehrt. Wir haben noch nicht ausgelernt. Ich verabschiede mich bis nächste Woche zu dieser Zeit.